Auch in Ländern, die wir noch vielleicht anders einschätzen und auch anders einstufen würden, geht es sehr intensiv darum, wie die Zukunft der Arbeit gestaltet werden kann. Gerade in Kulturen, wo die Menschen sehr jung sind, wie ja auf dem afrikanischen Kontinent in der Regel der Fall ist, haben wir gemerkt, dass geguckt wird mit allen Mitteln, was können wir tun, wie können wir uns verbessern. In Lagos haben wir ein Unternehmen kennengelernt, Magic Carpet Studios, die Animationsfilme machen, die halt gesagt haben, wir haben gerade eben noch nicht diese Budgets, uns irgendwie gute, teure, externe Weiterbildung einzukaufen. Wir brauchen aber die Weiterbildung, weil sich alles so schnell verändert. Und die haben angefangen zu sagen, wir machen interne Lernformate, Personen schlauen sich auf und teilen intern dieses ganze Wissen, und zwar jede Woche, um einfach viel schneller miteinander zu lernen.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde hier im Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und heute geht der Podcast auf Reisen rund um den Globus. Wir sind heute, ja, polyglott unterwegs, könnte man sagen, denn ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen, die gesamte Kugel der Erde schon einmal bereist haben. 55 Länder, um genau zu sein, in mehr als 5 Jahren waren Anna und Nils schnell unterwegs, um Folgendes rauszufinden, nämlich, wie ist es denn bestellt mit der modernen Zusammenarbeit in ganz unterschiedlichen Ländern? Und dabei sind sie wirklich weit, weit jenseits ihrer Komfortzone gewandert. Und heute lassen sie uns teilhaben an ihren Einsichten, Erkenntnissen. Sie haben schon vor längerer Zeit ein Buch dazu verfasst, könnt ihr euch vorstellen. Und für mich war eigentlich die größte Herausforderung, nicht alle Fragen auf einmal auf die beiden auszukippen. Also, was werdet ihr erfahren? Wir werden uns ein bisschen kontinentweise vorwärts bewegen auf ihrer Reise, werden immer wieder in kleine Anekdoten und Episoden eintauchen, die sie erlebt haben. Und immer wieder werde ich Sie auch auf die Metaperspektive sozusagen einladen und fragen, wie sehen Sie die Arbeitsweise im Vergleich zu dem, was wir hier in Deutschland sehen? Wir tauchen auch nochmal in ein paar ganz konkrete inhaltliche Felder ein. Und ja, zum Schluss gibt es noch ein paar Fragen der Extraklasse, die beiden auch ins Nachdenken gebracht haben. Also, wenn ihr Freude habt an Geschichten, an Storytelling, an großen Einsichten, wenn ihr mal raus wollt aus der deutschen New Work, Good Work, Zusammenarbeitsbubble, dann seid ihr hier in der Folge haarscharf, genau und goldrichtig. Also, viel Vergnügen heute mit Anna und Nils Schnell und ihrer Modern Work Tour. Und hier sind die beiden. Ich stoße die Tür auf zum Audiosalon. Herzlich willkommen bei Good Work, liebe Anna, lieber Nils.
Hallo, liebe Jule, vielen Dank für die netten Worte und das tolle Intro. Wir freuen uns sehr, heute bei dir bei Good Work zu sein.
Sehr schön. Und Anna und Nils, egal wie viel ihr schon von der Welt gesehen habt, auch ihr bekommt die Standard-Eingangsfrage bei Good Work gestellt, nämlich wie seid ihr in den Tag gestartet? Und ich nehme es ganz genau, ihr müsst sie schon beide beantworten. Ihr dürft euch nur aussuchen, wer anfängt.
Heute sind wir tatsächlich relativ gut in den Tag gestartet und auch etwas gemütlicher als sonst. Also nicht super früh aufgestanden, sondern haben uns noch so eine halbe Stunde länger im Bett gegönnt. Und dann geht's immer los mit einem Tee und einem kleinen Schuss Zitronenwasser im Tee, um den Körper direkt zu aktivieren und den Geist auch. Und dementsprechend bin ich sehr happy mit dem heutigen Start in den Tag.
Ja, etwas gemütlicher auf dem Montag, war auch für mich. Normalerweise mache ich ja die 5-Uhr-Challenge mit. Hier habe ich aber gerade so ein bisschen pausiert, weil eben so viel los ist. Du hast es ja eben schon verraten, wir sind nach 55 Ländern wieder zurück in Hamburg. Und ja, das Einrichten der Wohnung hatte einfach auch viel Kraftreserven gekostet. Und deswegen haben wir einfach geguckt, ein bisschen gemütlicher zu starten.
Ja, hört man zu, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind Menschen, die haben die ganze Welt bereist und sagen, umziehen ist anstrengend. Also da können wir doch sofort mit, wie sagt man so schön, relaten und sagen, ach siehste, die haben auch die ganz normalen Alltagsthemen, die sie dann doch nochmal vor Herausforderungen stellen. Das mit dem Tee und der Zitrone oder dem Wasser und Zitrone, ist das was von aus irgendeinem bestimmten Land, von der Station, was ihr mitgebracht habt? Ist das ein Reisesouvenir an Morgenritual oder macht ihr das schon, praktiziert ihr das schon länger, Nils?
Das praktizieren wir tatsächlich schon etwas länger, es hat sich aber gehalten. Mhm. Und so im Sinne des Biohackings haben wir halt geguckt, was ist ein guter Aktivator am Morgen. Mhm. Und da ist das ein sehr guter Mix aus dem, was wir gerne mögen, sollte ja auch Spaß bringen, und dem, was uns auch sehr gut tut.
Ja, ich frage die Frage ja hier wirklich zum fast 200. Mal und ihr könnt euch vorstellen, irgendwann, ich sag's auch, glaube ich, jede fünfte Folge, irgendwann kommt das Buch, die 200, wie bist du in den Tag gestartet, Hex? Und da war schon alles dabei und ich glaube, Wasser mit Zitronensaft, ich denke mal, na, noch nicht. Nee, noch nicht. Was macht das? Das bringt Energie oder gute Laune oder... In meinem Fall wäre es eher so, okay, das Schlimmste habe ich schon hinter mir, oder?
Es ist tatsächlich, Ju, das ist auch eine Mischung aus beiden. Also erstmal hydrieren ist super wichtig. Ne? Mhm. Wenn du 8 Stunden schläfst, das ist quasi der einzige Zeitraum in den 24 Stunden, wo du mal so lange nicht irgendwie Wasser zu dir nimmst. Ne? Das heißt, dein Körper braucht Wasser. Du verlierst Wasser auch beim Schlafen. Das ist also quasi, bevor du irgendwie Füße auf die Matte stellst oder Yoga machen willst oder weiß der liebe Himmel, was du da noch willst. Nur alleine ein richtig ordentliches Glas Wasser zu trinken, damit bist du schon erstmal gut, um deine Lebensgeister zu aktivieren. Mhm. Und diesen kleinen Schuss Zitrone, das ist eben nochmal so dieses, du sagtest ja gerade, das Schlimmste habe ich noch dann schon hinter mir. Was soll mir also heute noch passieren? Das ist ein guter mentaler Anker, den du dir da an der Stelle sehr, sehr gering hemmend quasi installieren kannst. Und das andere ist aber auch, dass du halt einfach nochmal Vitamin C zu dir nimmst, ne? Also einfach noch ein paar Sachen dazu bekommst, die deinen Körper einfach boosten, wo der gerade so im Schlaf noch versinkt. Das heißt, es ist einfach eine gute Aktivierung.
Wir kommen mal so, schwenken mal so rüber, so was so morgens unterwegs in Bolivien, wenn ihr da wart, ich glaube aber schon in China, im südlichen Afrika, was da so los war und auch über den Tag. Ich würde mit euch tatsächlich gern mal ein bisschen durch die Welt reisen und verstehen auch, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt, so eine Tour zu machen. Bevor wir da hingehen, vielleicht erzählt ihr mal ganz kurz, was so eure Herkunft ist, also beruflicher Art und Weise. Nils, wo kommst du jetzt rein vom Job her? Was ist so deine Wurzeln? Was ist deine Ausbildung? Was hat dich umtrieben, bevor du auf Worktour gegangen bist?
Ich habe Erwachsenenweiterbildung im Rahmen von Diplompädagogik studiert. Das heißt, alles rund um Wissen teilen, rund um Lernerkenntnisse ist das, was ich quasi von Grund auf gelernt habe. Und habe dann damit mit dem Wissen zuerst mich einmal mit Anna selbstständig gemacht und wollte dann aber sehr gerne auch nochmal wissen, wie ist es eigentlich im Unternehmen zu arbeiten. Und habe dann für mehrere Jahre in 2 der führenden IT-Unternehmen in Deutschland gearbeitet, einmal Jimdo und einmal Trivago, und durfte dort als Leadership Coach, aber auch als Train the Trainer in-house quasi meine Erfahrung sammeln. Und das passte dann sehr gut auch zu all dem, was danach mit Anna und mir gemeinsam mit Movomind entstehen sollte.
Also das heißt, ihr habt euch schon im Studium kennengelernt. Ich frage nochmal so nach und betone es auch hier an der Stelle nochmal, weil man könnte fast auf andere Gedanken kommen, weil ihr heißt natürlich, ihr seid verheiratet, schnell, beide aber am gleichen Tag Geburtstag, aber nicht gleiches Jahr, glaube ich. Also das heißt, nein, ihr seid keine Zwillinge, ihr seid wirklich verheiratet. Habt ihr euch im Studium kennengelernt?
Ja, wir haben uns im Studium kennengelernt und ich war tatsächlich Nils Tutorin damals, Moderationsausbildung. Da hatte ich so ein paar Semester Vorsprung als er. Und Julia, es ist tatsächlich so, dass wir am gleichen Tag im gleichen Jahr geboren worden sind. Nils ist aber tatsächlich 6 Stunden älter als ich. Und ich war natürlich, ich bin deine Tutorin, das heißt, ich muss auch die Ältere sein. Dem war aber nicht der Fall. Und das haben wir auch herausgefunden bei unserem ersten Date damals.
Wie witzig. Aber ihr seid nicht in der gleichen Stadt auch noch geboren?
Nein, wir sind nicht mal im gleichen Land geboren.
Ah, okay. Da ging es schon los mit der Internationalität eurer Beziehung. Also ich habe verstanden, das Thema Pädagogik, Vermittlung, Didaktik von Inhalten, die Arbeit mit Menschen ist etwas, was ihr quasi beruflich erlernt habt, was euch fasziniert hat Und trotzdem ist das ja ein weiter Weg dahin. Du hast beschrieben, Nils, du warst in IT-nahen Umfeldern unterwegs als Coach. Anna, was war so dein Einsatzgebiet? Wo hast du dich so getummelt sozusagen?
Ich bin damals in der Wissenschaft erstmal geblieben und bin einfach auch, ja, kuriert worden, glaube ich, sage ich da. Also ich habe da die Erfahrung gemacht, dass die Wissenschaft dann doch nicht das für mich ist. Mittlerweile heiße ich ja Schnell, damals war es ja noch Stanja, aber es war mir trotzdem nicht schnell genug in der Wissenschaft. habe dann irgendwann gesagt, so okay, ich brauche was anderes. Ich finde, in der Wirtschaft ist es schneller, es ist nochmal praxisnah, es ist nicht so weit weg vielleicht auch von Inhalten und Bedarfen. Und habe dann gemeinsam mit Nils Movomind gegründet.
Und bevor ihr wirklich physisch losgegangen seid, habt ihr erstmal eure Selbstständigkeit in Deutschland auch praktiziert oder war quasi die Reise der Start eurer Selbstständigkeit?
Etwas vorher haben wir schon mit Movomind gestartet, haben quasi angefangen, dass Movomind wirklich gut läuft, wir unsere ersten Kundinnen haben dann haben wir gesagt, jetzt geht's los und haben von allen große Gesichter, große Augen bekommen und häufig den Spruch, der vielleicht auch ganz typisch für unser Land ist, wieso jetzt, wo es gerade bei euch so gut läuft? Und dann haben wir immer gesagt, ist das nicht eigentlich der beste Zeitpunkt, weil die Alternative wäre ja loszuziehen, wenn es bei uns gar nicht gut läuft. Und so konnten wir tatsächlich eben aus der Stärke heraus aufbrechen, Kundinnen mitnehmen, zumindest diejenigen, die bereit waren, auch remote mit uns zu arbeiten und hatten einfach da den Rucksack irgendwie schon gefühlt voll mit wirklich spannenden Dingen und haben das auch nie bereut, auch wenn wir hier und da eben auch wirklich auf Entgeisterungen gestoßen sind. Ein gutes Learning, wenn man seinen Weg gehen möchte, ist auf jeden Fall zu tun und sich eben nicht von Menschen, die aus Sorge es eher nicht tun würden, direkt wieder abhalten zu lassen.
Ihr wisst ja, Sorge heißt Probleme planen und da sind wir Deutschen bekanntermaßen ganz gut drin, ja. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Seid ihr verrückt? Nein, haben wir nicht drüber nachgemacht. Wir sind gedacht, wir sind vollkommen naiv. Jetzt klingt das ja aus der heutigen Perspektive erstmal so, ja klar, kann man ja auch remote machen. Aber Entschuldigung, wir reden von 2018. Also da war das ja schon noch sehr exotisch, würde ich mal tippen. Ganz praktisch gesprochen, ihr wart wahrscheinlich auch viel in Workshop-Moderation oder in Begleitung von Lernprozessen, von was auch immer unterwegs dahin geht, zumindest meine Fantasie. Wie waren eure Kunden, KundInnen-Organisationen darauf vorbereitet, jetzt remote mit euch weiterzuarbeiten? Also wart ihr da schon in einem Feld unterwegs, die da relativ weit voran wart? Oder habt ihr da schon den ersten didaktischen Schritt mit euren Kunden begangen, sozusagen?
Also den sind wir auf jeden Fall gegangen mit allen Kunden, die wollten. Die wirklich gesagt haben, okay, das ist neu, das ist anders, wir lassen uns drauf ein. Und da war natürlich der Faktor Mensch, also ne, wir möchten weiter mit euch zusammenarbeiten, entscheidend. Müssen aber auch zugeben, wir haben ein paar Leute verloren, ein paar Leute wieder dazu gewonnen, als die Pandemie dann 2020 ausgebrochen ist, weil die dann das so im Hinterköpfchen daran, ihr macht das ja jetzt auch schon länger, können wir was von euch abschauen, können wir von euch lernen. Dementsprechend, 2018 war es noch nicht so einfach, aber im Nachgang sind wir sehr froh, dass wir es einfach gemacht haben, dass wir die Kundinnen dort halten konnten, wo wir dann eben wollten und ein paar dazugekommen sind und letztendlich durch eben auch die Pandemie einige neue dazugekommen sind, weil wir eben schon seit 2018 remote arbeiten.
Keine Sorge, wir werden jetzt nicht allzu nitty-gritty, trotzdem interessiert mich das und ich könnte mir vorstellen, auch viele, die jetzt zuhören, was war so euer Setup, also mit was habt ihr gearbeitet, wart ihr noch so, ja, Teams war ja glaube ich noch nicht so ein Riesenthema, Zoom oder was war euer Basiswerkzeug, habt ihr schon mit digitalen Whiteboards gearbeitet, wie ging das dann vonstatten, 2018, wir reden 6 Jahre zurück, ja.
Also ich hoffe, dass ich das noch richtig erinnere. Wir haben mit Skype und mit Zoom gestartet. Skype ist ja genau davor einfach so.
Was war das nochmal? Ja.
Genau, die gängige Go-To-Möglichkeit gewesen. Und bei uns wird es dann immer mehr Zoom, weil wir es einfach sehr simpel und sehr gut funktionierend finden, auch von der Bandbreite her. Und Whiteboards haben wir tatsächlich immer mit dem gearbeitet, was dann eben schon da war. Ich würde jetzt ganz frech behaupten, 2018 war auch schon Mural da. Und wir haben es da auch schon benutzt. Es war am Anfang eben auch noch sehr viel edukatives Arbeiten, weil wenn man noch nie mit dem digitalen Whiteboard gearbeitet hat als Kunde, dann braucht es dafür auch einfach erstmal ein bisschen Eroberungszeit, was so ein Whiteboard digital angeht. Das heißt, das haben wir schon versucht mit einzuplanen. Vieles unserer Arbeit, gerade auch so im Leadership-Coaching-Bereich, funktioniert ganz gut ohne, weil auf beiden Seiten wird einfach händisch mitgeschrieben. Und ansonsten waren aber eben Mentimeter, Mural schon, glaube ich, die beiden Zusatzprogramme, mit denen wir am meisten gearbeitet haben, gerade am Anfang.
Ich glaube, auch im allerersten Jahr ist dann auch Slack schon dazu gekommen, ne? Dass wir mit Trello und Slack gearbeitet haben.
Stimmt, Trello.
Das heißt, ihr wart ja dann wirklich, könnte ich mir vorstellen, eine echt heiße Adresse, auch in der Pandemie, weil ihr konntet wirklich sagen, ja, also für uns ist das jetzt so neu von der Arbeitsweise nicht. War das auch so ein, ihr habt es ja schon so ein bisschen touchiert, aber war das auch so, dass eure, dass ihr da auch wirklich nochmal einen Zuwachs an Kunden bekommen habt und beziehungsweise auch neue Fragestellungen?
Also neue Fragestellungen haben wir ganz viel bekommen. Wir haben das Phänomen am Anfang der Pandemie so erlebt, dass erstmal eigentlich alle Unternehmen sofort alles dicht gemacht haben mit externen Unterstützenden und dann selber versucht haben, so gut wie möglich durchs Chaos zu kommen. Das heißt, erstmal ging es wieder unserer Erwartung wirklich runter. Mit abgesagten Aufträgen und keinen neuen und für uns dann irgendwie in Deutschland gestrandet, unfreiwillig, früher als gedacht. Auch wirklich kein schöner Moment. Und als dann diese Berappelung anfing, dieses, okay, das ist jetzt nicht nach 2-3 Wochen wieder weg, da wurde es dann eben spannend, weil da konnten wir auch anders nochmal über Presseartikel uns zeigen, unsere Expertise nochmal anders teilen, auch durch einige kostenlose Angebote, um einfach direkt irgendwie sowas wie eine Ersthilfe zu geben. Und dann kamen auch tatsächlich dann neue Kunden dazu, aber ich glaube, so diese erste Schockstarre war etwas größer, als wir es erwartet hätten. Im Nachgang kann man natürlich immer ganz leicht sagen, ja, war ja annehmbar. Aber in dem Moment war es schon für uns eine kleine Überraschung, weil wir uns sehr gut aufgestellt gefühlt haben und eben so diese Kurve nach oben auf uns bezogen. Movomind einfach dementsprechend so ein bisschen zeitversetzter kam.
Und trotzdem gab es so richtig skurrile Situationen. Wir hingen ja während der Pandemie in den ersten Monaten in Namibia fest auf einer Gästefarm, wo wir Kost und Logis bekommen haben. Im Gegenzug haben die aber einen halben Tag immer von uns an Arbeit quasi bekommen. Das heißt, da war es tatsächlich so, dass wir, weil es eine Gästefarm war, wir Leute, die seit 3 Wochen in Namibia sind, auch reingelassen haben aufs Grundstück. Und dann ging es halt so, dass man zum Teil um 5 Uhr, 6 Uhr morgens ein Leadership-Coaching gegeben haben, nach Deutschland hin, was auch gut war, weil die Führungskräfte so wie gesagt haben, okay, wir müssen uns kümmern, ich muss an den Randzeiten arbeiten, damit ich das nachher ins Team bringe. Und danach, nach dem Coaching, ging es dann, okay, Frühstück machen, Zebrabraten für den 3-Gänge-Menü-Abend vorbereiten und so weiter. Also das war schon auch skurril, aber eben auch sehr lehrreich. Und nichtsdestotrotz, als wir dann in Deutschland angekommen sind, dann ging es erst noch mal kurz runter.
Ich wollte gerade sagen, also dann hat euch erstmal die Emotionswelle vermutlich, also würde ich jetzt mal so tippen, nach unten getragen. Da ein bisschen reichen sich ja unsere Hände. Ihr wisst ja, und das wissen ja die Hörerinnen und Hörer, die meisten zumindest von Good Work auch, so ist ja Good Work auch entstanden als Chronik in dieser Zeit. Und ich habe das genau erlebt, wie ihr das, also in den ersten Wochen eine wahnsinnige, wie soll ich das mal sagen, ja? Also natürlich auch eine Überforderung, ja, und das, also ich habe es ehrlicherweise auch ein Stück weit so erwartet und habe gesagt, okay, lass jetzt mal die Firmen, die Unternehmen, die Menschen sich mit ihren akuten Themen beschäftigen. Ich schreibe derweil mal mit, weil das ja wirklich auch uns in einer Weise gepackt hat, die wir so vorher wahrscheinlich in den Arbeitsbezügen nicht kannten. Wenn es ein Thema gibt, was die Gemüter wirklich erhitzen lässt in den Büros, dann ist es die Frage, wer sitzt wo. Und es hat sich im Zuge von zunehmend hybriden Arbeitsweisen nicht gerade entspannt, die Frage. Denn es gibt ja immer mehr Büros, immer mehr Unternehmen, die Open-Office-Konzepte eingeführt haben. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel, denn die haben genau dafür eine wunderbare Lösung geschaffen. Unser Werbepartner heute ist Deskly. Die haben eine digitale Plattform geschaffen und mit Deskly kann ich nämlich mit dieser digitalen Plattform oder mit einer App meine Ressourcen am Arbeitsplatz wunderbar einfach intuitiv verwalten. Wir reden also von Buchungen, von Schreibtischen, aber auch von Meetingräumen, von Parkplätzen sogar oder Ladesäulen. Das ist für die NutzerInnen genauso interessant wie für die Unternehmen, die ihre hybriden Arbeitswelten dadurch viel besser planbar und vorhersehbar gestalten lassen. Und wenn ihr mal auf die Seite geht von Deskly, desk.ly, dann könnt ihr euch dort einen 30-tägigen kostenfreien Testzeitraum sichern und als HörerInnen von Good Work bekommt ihr sogar 40% auf euren ersten Jahresvertrag. Hört auch gern nochmal rein in die Folge mit einem der Co-Gründer, Felix Mohr von Deskly, dann erfahrt ihr noch ein bisschen Hintergrund, Informationen und ein bisschen Gründerstory. Das ist doch etwas, was uns hier immer erfreut. Also viel Spaß beim Aufstöbern und Ausstöbern und beim Nutzen von Deskly. Wir kommen mal zu eurer Reise. Es ist ja eine Sache zu sagen, ja, wir gehen jetzt mal los, aber ihr habt ja gleich schon einen relativ großen Scope gehabt. Was war vielleicht so ein Auslöser, ein Moment, dass ihr gesagt habt, wir möchten die Welt bereisen und etwas über das Thema arbeiten lernen. Kann man das so festmachen? Gab es so diesen Moment oder war das eine Entwicklung?
Es war eine Entwicklung, aber es gab auch einen Moment. Also der Hintergrund dessen ist, dass wir ja gemeinsam Geburtstag haben und da hat sich dann immer so unser Wunsch ergeben, lass uns in irgendeine europäische Hauptstadt fahren und die erkunden, damit wir eben den Geburtstag entsprechend zelebrieren. Und dann waren wir erstmalig dann in Barcelona. Und dadurch, dass wir mit MoboMind eben auch in Teams gearbeitet haben, gab es dann so, oh, ihr fahrt nach Barcelona, ach cool, da kenne ich ein Startup, da könnte ich euch einen Kontakt machen. Und wir so, ja, aber es ist ja Urlaub, Stichwort Vacation. Und wir so, ja, aber es ist auch schon spannend. Und dann haben wir uns darauf eingelassen und haben gesagt, okay, machen wir. Waren in Barcelona bei Skyscanner und hatten richtig tollen Austausch, einen ganz tollen Workshop. Und dann haben wir es nächstes Jahr in Barcelona, nach Barcelona in Budapest gemacht, waren da bei Prezi, der Alternativen zur PowerPoint, und das gleiche Spiel. Und dann saßen wir in Budapest, damals auch auf den Abend, mit einem schönen Ausblick, einem Gläschen Wein und haben gesagt, das ist so cool. Was ist, wenn wir das nicht nur in europäischen Hauptstädten machen, sondern einfach auch mal gucken, wie die Welt arbeitet? Und da war das erste Mal die Idee, wirklich loszuziehen, geboren. Und ja, das war 2017 und 2018, jetzt sind wir losgefahren. Also das ging dann recht schnell.
Ich kann da so mitschwingen. Ich kann mich erinnern, wir waren auch mal als Familie in Barcelona. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das Unternehmen hieß. Die hatten so eine Art Workshop-Raum, den du aber quasi, wenn du als Passant durch die Fußgängerzone gegangen bist, ich könnte nicht mehr genau sagen, wo es war, irgendwo, so eine Art Facilitation-Raum, wo alles voll war mit Lego, mit Kram, mit Zeug und Visual Thinking nannte sich das, genau. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt musst du mal hier reingehen. Und dann bin ich da rein und habe gesagt, hier, was macht ihr? Und dann haben die ein bisschen erzählt. Und dann kam auch bei mir sofort so eine Lust hoch, das würde ich jetzt gern am allerliebsten 3 Stunden sitzen und mit denen mich austauschen. Von daher kann ich das extrem gut nachvollziehen. Also das heißt, ihr wolltet losgehen, wolltet einfach erforschen. War da schon sowas im Hinterkopf bei euch? Ja, das machen wir jetzt nicht nur einfach aus Neugier, sondern wir haben hier schon auch ganz konkrete Forschungsfragen am Start. Oder wie seid ihr da wirklich losgezogen? Mit welcher Art von Struktur oder eben Nichtstruktur seid ihr auf Reise gegangen?
Wir haben am Anfang weniger Struktur gehabt als dann im Laufe der Zeit, weil wir uns natürlich auch weiter professionalisiert haben. Am Anfang stand vor allen Dingen die Frage im Mittelpunkt, wie wird eigentlich weltweit gearbeitet und was können wir davon lernen? Und wir haben uns ja an der klassischen Walz orientiert und haben unsere Modern Work Tour moderne Walz genannt, weil es eben um moderne Arbeitsweisen geht. Und unsere Idee war, dass eben wir als Expertinnen der modernen Arbeitswelt und New Work in die Welt gehen, um unser Wissen zu teilen, wohlwissend, dass andere Menschen an ganz anderen Orten auch ganz viel Wissen dazu haben und haben eben gesagt, eine moderne Walz bedeutet für uns ein Geben und ein Nehmen. Mal teilen wir vielleicht ein bisschen mehr, mal lernen wir ein bisschen mehr und am Ende können alle davon profitieren. Und unsere Idee, unser Konzept am Anfang war, wir wollen auf jeden Fall nicht, wie die meisten zu dem Zeitpunkt, einfach direkt ins Silicon Valley gehen und uns dort berieseln lassen, sondern wir wollen eigentlich wirklich global schauen und auch an Orte gehen, die man gar nicht auf dem Schirm hat, wie beispielsweise die Mongolei oder Uganda. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir eben geguckt haben, wie finden wir eine gute Route, die eben zu Hotspots führt, die jede Person kennt, aber eben auch zu diesen Orten, wo man gar nichts weiß, wenn es um moderne Arbeitsweisen geht und auch vor Ort den Menschen die Chance zu geben, eben sich zu zeigen und auch Inspiration in die Welt zu tragen. Und mit diesen Fragestellungen haben wir dann gesagt, wir ziehen los, wir fangen an zu akquirieren und bauen bestimmte Dinge aber auch eben erst während der Tour auf, weil wir vorher noch eine recht intensive Arbeitszeit hier hatten und Wohnung auflösen etc., das war doch sehr viel. Und haben aber mit richtig gutem Schwung dann damals direkt in Balkan rein gestartet. Und das war, würde ich auch sagen, echt der perfekte Start.
Und das gefällt mir auch wieder total gut, weil ich habe es gerade eben schon mal angedeutet, war ja jetzt gerade auf der South Bay in Austin und habe ich einen Vortrag gehört zu Non-Obvious Thinking. Und das war also auf die 12 für mich. Also das hat mich total abgeholt, nämlich den Blick mal dahin zu lenken, wo eben nicht immer sowieso der Spotlight liegt, wo sowieso nicht alle hinrennen. Also ich meine, das Silicon Valley, wir alle haben das Gefühl, wir waren selbst schon 10-mal da, wenn wir noch nie dort waren. Und natürlich, sind wir ehrlich, da gibt's immer noch genug zu lernen. Und ich mag das zu sagen, wir mischen es. Wie viel Zeit habt ihr euch, als ihr losgezogen seid, gegeben? Also habt ihr gesagt, wir reisen für 6 Monate oder habt ihr bewusst nur in Anführungszeichen ein One-Way-Ticket gebucht?
Zweiteres, ganz klar. Wir haben gesagt, es ist ein Open End. Wir gucken mal. Und diese Flexibilität haben wir uns auch bis zum Ende eigentlich immer wieder auch gegeben. Wir hatten da ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, okay, da muss man so ein bisschen drauf achten. Aber sonst war so, eigentlich standen immer so die 3 Monate im Voraus fest. Und das hat in Asien und so weiter, hat das ganz gut funktioniert. In Südamerika oder in Afrika war es dann so, wie, ihr seid in 3 Monaten da? Ja, sagt doch Bescheid, wenn ihr in der Stadt seid. Dann können wir. Da musste man nur ein bisschen umschwenken, was so diese Terminierung angeht. Das war für uns vielleicht jetzt nicht so nur einfach, weil wir es ja gerne auch planen etc. Aber der Vorteil darin bestand, dass wir eben auch geguckt haben, was ist vor Ort los, was passiert eigentlich. Und so hatten wir auch die Flexibilität, mal länger zum Beispiel zu bleiben. In Albanien sind wir statt 3 Wochen, glaube ich, 6 Wochen geblieben. In der Mongolei waren wir einen ganzen Monat. Also das war eben auch gut, sich diese Flexibilität zu behalten. Und trotzdem mussten wir an den einen oder anderen Stellen auch Treffen wieder absagen, weil wir wussten, hier sind wir schon in dem nächsten Land oder da haben wir eine andere Verpflichtung. Mhm. Also es gab auf beiden Seiten flexible Strukturen, die wir da versucht haben, gut wie möglich auch aufzubauen.
Wunderbar. Habt ihr schon ein Good Work-Prinzip genannt, nämlich flexible Strukturen. Ja, die Mischung aus beidem, die brauchen wir ja. Hört sich nach einer, ich würde mal sagen, agilen Vorgehensweise an. Also eine gute Vorbereitung, aber nicht eine Roadmap für die nächsten Monate. Hört sich so an, dass ihr mit Richtung Osten seid ihr gestartet, also im Balkan angefangen. Was waren für euch tatsächlich so Kriterien? Wonach habt ihr überhaupt euch ein Land, einen Standort ausgewählt? Du sagtest eben jetzt gerade, Anna, wenn dort irgendwelche Veranstaltungen waren, waren das vielleicht Unternehmen, die euch ins Auge gefallen sind? Wie habt ihr recherchiert? Was hat euch da so quasi navigiert durch diese Reiseplanung?
Also unterschiedlich. Es ist natürlich eine Art persönliche Neugierde. Also zum Beispiel wollten wir immer in die Mongolei. Das war, wir wussten, wir fahren durch den Balkan, machen dann die Stanländer, bis wir irgendwann in der Mongolei angekommen. Das war so das erste Zielland, wo wir gesagt haben, da wollen wir hin auf dieser Reise. Das war einmal so diese persönliche Faktor. Und dann, also ne, wir haben immer auf Englisch akquiriert. Zum einen einmal in unserem Netzwerk, wo wir gefragt haben, wer kennt eigentlich in der Region oder in diesen Ländern irgendjemanden, die auch spannende Sachen machen. Und das war, wie ja auch schon vorher die Erfahrung, erstaunlich international. Also da sind wir weitergegeben worden. Dann haben wir natürlich über verschiedene Plattformen akquiriert. Das war mehr Kaltakquise. Da haben wir eben geguckt, wo finden wir eigentlich sowas wie Leuchttürme? Entweder Projekte oder Unternehmen oder Persönlichkeiten, die in der Richtung was machen. Und dadurch, dass wir halt auf Englisch akquiriert haben, war es natürlich dann auch immer wieder auch, wer spricht die Sprache und wer kann da auch reagieren und hat natürlich auch ein Interesse an Modern Work, New Work, Future of Work.
Zu den Begrifflichkeiten kommen wir, wenn wir nachher nochmal so eine Art Resümee machen, natürlich auch nochmal. Also das heißt, mit der Zeit hat sich doch dann auch so ein Netz an Kontaktpunkten ergeben für euch, was immer dichter und immer enger war. Habt ihr das Gefühl gehabt, die Welt schrumpft für euch? Also im Sinne von, sie wird euch, ihr habt es mehr in Anführungszeichen im Zugriff? Oder ist es eher so, dass sich der Globus noch total ausdehnt und ihr so viele Möglichkeiten und Verlockungen entdeckt, dass ihr sagt, wow, das ist ja alles noch viel, viel größer, als wir dachten?
Es ist tatsächlich für uns Zweiteres. Dadurch, dass man so viel kennenlernt, was man auch nicht kennenlernen wird. Also man lernt von so vielen Orten, die man nicht bereisen wird, von so vielen spannenden Unternehmen, die man nicht mehr hinbekommt, mit einzubinden in seine Route und sagt so, ah, beim nächsten Mal treffen wir uns dann aber. Es ist wirklich so, dass wir zwar dieses globale Netzwerk und mit der Zeit aufgebaut haben und man sich dadurch wirklich auch als Weltenbürger fühlt mit Menschen, mit denen man verbunden ist und trotzdem gleichzeitig eben auch immer wieder festgestellt hat, wie riesig unsere Erde ist und wie viele Orte es gibt und auch letztendlich so von dem Reisen selber. Wir haben ja immer diesen Mix gemacht aus den Hotspots im Land jeweils, also den Hauptstädten in der Regel und manchmal aber auch so ein, zwei andere Städte, die auch bekannt waren für modernes Arbeiten. Und haben dann uns zwischendurch ja immer auch Auszeiten gegönnt, um einfach Naturwunder beispielsweise zu sehen, wie in Patagonien oder die Wüste Gobi. Und da haben wir auch jedes Mal die Erfahrung gemacht, dass wir jetzt noch viel mehr Dinge wissen, die wir gerne in dem Land besuchen würden, aber es eben nicht alles unterkriegbar ist in einer Tour. Insofern ist die Welt größer geworden und trotzdem auch natürlich vertrauter. Und das ist ein sehr schönes Gefühl.
Ja, ich sag immer, meine Bucketlist ist jetzt noch länger, als dass sie vorher war, weil ich noch mehr Regionen kenne, die ich jetzt auch sehen möchte. Was aber sich verringert hat, ist die Fremdheit. Also es sind viele Sachen, sind sehr viel zugänglicher, auch wenn wir sie hier bei uns sehen. Es löst nicht so eine Fremdheitsgefühl aus, weil man sie in ihren Kontexten, in ihren Ländern schon viel stärker kennengelernt hat. Und das heißt, man hat einfach auch viel schneller einen Zugang.
Ja, und er zählt ja alles mit. Also das Sehen, das Hören, das Riechen. Ja, das Riechen, war das ein Thema
das
für
Essen.
Euch? Essen.
Ja, Essen und Riechen, also war auf jeden Fall ein großes Thema. Sowohl in Richtung, man muss sich die Nase zuhalten, weil es gar nicht aushaltbar ist, bis hin zu, man läuft durch zum Beispiel Buenos Aires am Abend, am Wochenende und alles riecht nach wunderbarem Barbecue. Also da haben wir wirklich, glaube ich, die ganze Bandbreite gehabt, von wirklich super eklig bis hin zu paradiesisch lecker. Und durch die Sinne, also die Sinne auch neben den Augen, erlebt man ja tatsächlich nochmal sehr, sehr viel mehr. Und ich glaube, wir waren auf dieser Reise auch immer einfach sehr neugierig, Dinge zu probieren, zu schmecken. Kamelmilch, Schnaps in der Wüste Gobi in einer kleinen Jurte beispielsweise probiert, als wir nach dem Weg gefragt haben. Das heißt, wir haben schon auch gesagt, die Reise ist ja eine Möglichkeit, immer wieder über so einen kleinen oder auch mal einen größeren Schatten zu springen und aus der Komfortzone rauszugehen. Und da gehören halt die Sinne auf jeden Fall auch mit dazu.
Also jetzt brauchen wir doch schon mal eine richtige Story. Was war so eine Ekel-Challenge für euch in Sachen Riechen? Oder was war vielleicht sowas, wo ihr sagt, oh, das war echt schwierig?
Also wir haben mal in so ganz ekligen alten Fett gebratene Maden gegessen in China. Oh Gott. Die waren wirklich gar nicht so lecker. Man darf aber auch direkt gegenüberstellen. Wir hatten zum Beispiel sehr leckere, waren das auch Maden in Mexiko-Stadt. Ja. Ne, die waren zum Beispiel extrem lecker und wirklich zu empfehlen. Also dementsprechend, es liegt manchmal auch sehr nah beieinander.
Auch die Made will gut zubereitet sein.
Auch die Made will gut zubereitet sein, Judith. Das hast du genau richtig ausgedrückt.
Aber es gibt auch manchmal so skurrile Sachen wie in Kasachstan, wo wir einfach, wir hatten richtig Hunger, wir kamen gerade an und sind irgendwo rein und dann habe ich gesagt, okay, dann wird's soll es die Pizza sein? Und ich habe immer gesagt, aber kein Fleisch auf dieser Pizza. Kein Fleisch, no meat. Und was bekomme ich? Eine Pizza nur mit Meat. Das war natürlich auch gewöhnungsbedürftig. Okay.
Gut. Ja, ich glaube, da darf man sich tatsächlich anpassen. Ich komme noch mal so ein bisschen zu den, weil ich glaube, das ist auch immer spannend für unsere Hörerinnen und Hörer, auch so ein paar konkrete Geschichtchen mal mitzuschneiden. Ihr habt jetzt ein paar Mal schon das Wort fallen lassen, Mongolei. Also ihr seid im Balkan gestartet, habt euch dann so langsam Richtung Osten weiter vorgearbeitet. Und Mongolei war so ein ganz großes Ziel von euch. Warum genau? Was hat euch daran so angezogen?
Es war ein Sehnsuchtsort, ohne zu wissen, was uns genau erwartet, weil wir von den Fotos und den Erzählungen einfach diese unglaubliche Weite schon von der Ferne irgendwie gerochen haben. Und für uns war ganz klar, in einem Land, wo so wenig Menschen leben, welches so groß ist, das kann nur spannend sein. Und letztendlich war es auch wirklich eins der absoluten Highlight-Länder für uns. Wir haben privat einen Abenteuer-Roadtrip gemacht mit einem Auto in die Wüste Gobi zu zweit, wo auch so manche Locals aus der Hauptstadt uns mit großen Augen angeguckt haben, haben es auch mit ein paar Mal festfahren, irgendwo im Nirgendwo ganz gut hinbekommen. Wir sind ja lebendig zurückgekommen, aber es war halt wirklich so ein richtig großer Comfort-Zone-Stretch. Und gleichzeitig haben wir aber auch sehr, sehr spannende Treffen vor Ort gehabt und einfach einige Dinge haben in der Mongolei unglaublich gut funktioniert. Also wir haben einen Fernsehsender gecoacht und beraten und die fanden uns so toll, dass wir irgendwie plötzlich im mongolischen Fernsehen gelandet sind. Oder haben einen wunderbaren Barter-Deal mit einer jungen General Managerin eines 5-Sterne-Hotels gehabt, dass wir sie im Tandem-Power-Coaching, also zu zweit, begleiten und dafür eine Woche lang kostenlos im 5-Sterne-Hotel übernachten können. Und irgendwie kam in der Mongolei einfach ganz viel zusammen und diese Ehrlichkeit, diese sehr spannenden Menschen und diese atemberaubende Natur ist einfach wirklich ein absoluter Sehnsuchtsort.
Erwartungshaltung bis heute erfüllt. Also wir haben immer noch Kontakt zu ein paar Leuten aus der Mongolei. Also das ist wirklich traurig.
Und was habt ihr so in puncto Modern Work dort erlebt? Also jetzt mal abgesehen von diesen sehr gastfreundlichen Gesten oder von diesen tollen Bartering-Deals, war das überhaupt so eine Hypothese, die ihr hattet, dass ihr dort besonders viel Modern Work oder besonders wenig Modern Work finden würdet? Oder seid ihr da ganz neutral rangegangen?
Ich glaube, wir sind tatsächlich recht neutral rangegangen, weil der Ursprungswunsch ja war, einfach als Menschen in dieses Land zu kommen und dann zu gucken, was ist eigentlich mit Modern Work dort, und wurden dann eben eher positiv überrascht. Also beispielsweise von einer ganz wunderbaren Gründerin von Lamour, die sich Hulan nennt, die die erste Naturkosmetik Brand im Land, aus dem Land quasi gegründet hat und sich sehr viel auch mit ihrer Arbeitsweise und dem Sinn in der Arbeit beschäftigt hat.
Genau, und einfach auf Themen stößt, die vielleicht für uns auch relevant, aber auch an den einen oder anderen Stellen vielleicht auch noch absurd klingen. Also da war Thema, wie können wir neutrale beziehungsweise natürliche Verpackungsmaterialien herstellen, weil eben eigentlich der Bedarf in der Gesellschaft nach mehr Plastik bling bling war und sie wirklich angefangen hat, in die Gesellschaft das hineinzutragen. Dann Mongolei ist ein Nomadenvolk, zum Beispiel Menschen für ihre Produktion, in ihrer Produktion auch zu binden. Sie hat zum Beispiel nur Frauen in ihrer Produktion, die handmade eben noch die Seifen und die Cremen herstellen. Und das sind alles Ansätze, die durchaus erstmal neu und skurril sind und wo sie wirklich auch ja, für sich einstehen musste, auch in der Stadt, in der Gesellschaft, dass das einen Anklang und ein Gehör findet. Also ich erinnere mich sehr gut daran, dass sie erzählt hat, ihren Eltern wurden öffentlich Beileidsbekundungen auf der Straße mitgeteilt für ihre crazy und verrückte Tochter. Und das Blatt hat sich aber gewendet aufgrund ihrer Beharrlichkeit. Und sie jetzt für als jemand in der Gesellschaft, in der Mongolei steht, der eben nachhaltige, natürliche Kosmetik produziert und eben vermarktet.
Wie habt ihr es hinbekommen, wenn ihr, man kommt ja dann sehr schnell auch mit ganz klaren gesellschaftlichen Phänomenen in Berührung. Und jetzt haben wir ja unser westliches Bild, wir haben unser Verständnis von Demokratie, wir haben unser Verständnis von Gleichberechtigung, von einem Miteinander in der zivilisierten Gesellschaft, was auch immer das bedeuten mag, das darf jeder für sich übersetzen. Aber wir haben ja unsere Wertevorstellung. Wie habt ihr euch gesteuert, wenn ihr in Länder kamt, die vielleicht vom Wertekanon relativ weit weg sind, von dem, was gesellschaftliches Leben ausmacht? Habt ihr es geschafft, da neutral wertschätzend zu bleiben? Also ich setze das jetzt schon voraus, dass es euch gelungen ist. Vielleicht sagt ihr auch, es ist uns nicht so gut gelungen. Das würde mich auf jeden Fall interessieren.
Ich finde die Frage total super, Jule. Und auch nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube, eine der Sachen, die wir uns von Anfang an vorgenommen haben, ist einfach der Fremden, in die wir ja reinkommen, mit Respekt zu begegnen. Und sozusagen mit Respekt auch den Menschen und der Kultur gegenüber zu gucken, wie können wir uns vor Ort einfinden und nicht, wir kommen an und machen dort alles so, wie wir es wollen und kommentieren auch alles auf unsere Art und Weise. Das war, glaube ich, so der erste wichtige Schritt. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Unternehmen, die auf uns reagiert haben, die wir angeschrieben haben, grundsätzlich eine gewisse Öffnung in die Welt ja hatten, sonst hätten wir sie gar nicht finden und erreichen können. Das heißt, für die Arbeitstreffen hat das, würde ich sagen, erstaunlich gut geklappt. Da gab es dann eher so Phänomene in Kasachstan, ein Unternehmen, wo die Geschäftsführerin, ich glaube, in Europa auch einmal studiert hat, wiederkam und gerne Dinge anders machen wollte, also weniger managen und mehr führen. Mhm. Und die Problematik hatte, dass die Mitarbeitenden aber die Führung, also das Managen erwartet haben und gar nicht bereit waren, geführt zu werden. Das heißt, obwohl hier von oben quasi gewollt war, moderner zu arbeiten, kam das erstmal überhaupt nicht an. Und es wurde dann eben tatsächlich solche Sachen gefragt, wie ob jetzt der Kuchen zur Feier denn rund, eckig und in Rot sein sollte. Und die Person uns gesagt hat, da ist noch ein weiter Weg vor sich. Mhm. Wir haben tatsächlich versucht zu unterstützen. Also wir haben einfach immer erzählt von der Weltoffenheit, die wir natürlich mitbringen und auch der Weltoffenheit, die wir erleben, um einfach auch Inspiration zu geben für Menschen, die sich vielleicht in Kulturen gefangen fühlen, die etwas steifer, etwas fester sind. Und das hat im Großen und Ganzen, würde ich sagen, auch ganz gut geklappt. Und letztendlich hat es dann die Person inspiriert, die auch vielleicht irgendwie mit Neugierde oder so einem Wunsch nach mehr auch auf uns getroffen sind.
Ihr seid ja dann quasi, wenn ich das so richtig verstehe, mindestens mal, was die Arbeitssphäre betrifft, in so einem dualen Modus unterwegs gewesen. Zum einen, dass ihr von unterwegs aus eure normalen, in Anführungszeichen, Kundenprojekte zu euren Bestandskunden hin weiter betrieben habt und zum anderen auch in so einen Austauschmodus, ja, der ja jetzt vielleicht weniger so eine klassische Kundendienstleisterbeziehung war, sondern eher wirklich eine Art Learning Journey. Habt ihr auch unterwegs quasi komplett internationale Kunden hinzugewonnen? Also, dass ihr sagt, diese Sphären haben sich auch vermischt, dass also aus so einem eher, wir gehen mal in einen offenen Austausch, eine Geschäftsbeziehung entstanden ist. Ist das auch passiert?
Das ist auch passiert. Interessanterweise überwiegend über europäische Kunden, die von unserer Reise mitbekommen haben, das spannend fanden und gesagt haben, wir agieren aber schon weltweit, könntet ihr nicht. Und seid ihr eventuell dort und dort. Das hat sich ergeben und das ist auch weiterhin Bestand. Genau, also von daher, da waren wir einfach sehr happy und das war aber auch tatsächlich etwas, was uns jetzt auch einfach ausmacht, ne? Weil Coaching, Training machen, glaube ich, ganz viele, aber Menschen, beziehungsweise die Coaches und TrainerInnen, die das dann für das Unternehmen machen, waren schon in 55 Ländern, haben eben auch 55 Kulturen kennengelernt an der Stelle. Das macht etwas mit dem Zugang zu den Menschen, aber auch wie wir unsere Inhalte in den Trainings eben nochmal ganz anders in eine Rahmung bringen können, die bezugsfähiger sind.
Jetzt würde ich sehr gerne mit euch alle 55 Länder durchgehen und dann hätten wir definitiv hier das Format alles gesagt von der Zeit gecrashed. Aber wir waren ja jetzt so langsam Richtung, waren ja schon in der Mongolei. Was war so, wenn wir mal weiter Richtung Osten gehen, wenn wir mal auf dem Kontinent bleiben, was war noch eine prägende Station für euch? Also was war noch etwas, was euch sehr im Gedächtnis hängen geblieben ist?
Also mir fallen spontan zwei sehr skurrile Situationen aus China ein. In China waren wir 2 Monate. Es war unglaublich spannend und ich glaube, bei China muss man das Politische und dieses riesige Land mit so vielen unterschiedlichen Menschen einfach auch ein bisschen separat betrachten, um überhaupt reden zu können. Wir reden jetzt nicht über das Politische. Wir hatten eine Situation, wo wir gefragt wurden, ob wir beraten können und ein großes Tech-Unternehmen, sehr erfolgreich und haben natürlich zugesagt, weil wir es sehr spannend fanden und dann wollten wir halt loslegen und haben halt gefragt, wozu, ne, sollen wir denn beraten? Das dürfen wir leider nicht sagen. und dann haben wir halt wirklich eine Beratungssession gemacht, quasi ohne zu wissen, worum es wirklich geht und haben uns halt vorgetestet durch Fragen, durch Impulse etc. und haben einfach natürlich auch nochmal ganz viel gelernt über Unsicherheit und Unwissenheit in Situationen, wo man trotzdem gut agieren möchte und Mehrwert bringen möchte. Und die andere Situation, die mir sofort kam, war, wir wurden zu einem sehr großen Unternehmen in China eingeladen, die gerade ihre große Abschlussfeier für die ganzen Agile-Coaches hatten und Scrum Master hatten. Und wir wurden gefragt als Ehrengäste, ob wir am Ende nochmal zusammenfassend unsere Eindrücke zu der Veranstaltung und Feedback geben könnten und haben uns echt gefreut, weil große Runde, richtig spannend. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass die Veranstaltung losging und komplett auf Chinesisch war. und wir natürlich einfach wirklich gar kein Chinesisch können und verstehen. Das heißt, wir saßen da und haben uns dann währenddessen die ganze Zeit überlegt, okay, was sagen wir denn am Ende? Und haben dann gesagt, wir schalten um auf, das ist machbar, wir kriegen das hin, wir können das, wir sind Professionals und haben einfach voll auf Stimmung im Raum, auf vielleicht manche Keywords, die doch auf Englisch waren, auf die Begeisterung der Menschen und so weiter quasi uns vorbereitet und haben dann am Ende dafür dann auch unsere Zeit auf der Bühne genutzt. Aber das war schon auch echt eine ganz schön spannende Situation, um einfach mal irgendwie auch in so eine Situation geworfen zu werden, wo man plötzlich wirklich nicht mehr viel Boden unter den Füßen hat und sich dann auch seine Basics besinnt, nämlich die Wahrnehmung. Also das war irre.
Aber du weißt doch, Nils, das ist Eisberg sagt uns doch nur, ein Siebtel ist oberhalb und die Botschaft ist nur ein Siebtel, der Rest ist unterhalb. Von daher, andersrum wäre es schwieriger gewesen.
Das stimmt, ja.
Von daher eine echte Komfortzone-Erweiterung. Aber das finde ich spannend. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema Agil und China. Wie passt denn das zusammen? Also wurde das auch unter den gleichen Begrifflichkeiten bearbeitet? Was war das für ein Unternehmen? Also würdest du sagen, nehmen wir mal jetzt irgendjemand von den Agilisten aus Deutschland, kommt dorthin, wird dort getroppt, hätte er oder sie sich dort gut zurechtgefunden oder gesagt, okay, das hat mit dem, was wir hier besprechen, nichts zu tun?
Also das so Frameworks wie Scrum oder auch agiles Projektmanagement, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also das ist nicht so, dass die Menschen gerade auch in den Unternehmen keine Offenheit dafür haben, wie die Umsetzung nachher innerhalb dieser Strukturen aussieht und was machbar ist. Das ist noch, steht, glaube ich, nochmal auf einem anderen Blatt, aber eine Begeisterung, ein Interesse, das war auf jeden Fall damals, als wir da waren, vorhanden in einem, würde ich sagen, höherem Maße, als dass wir es hier vielleicht auch kennen und mit einer viel größeren Verspieltheit und auch Offenheit für bestimmte Themen, die man ausprobieren darf.
Und gleichzeitig kann es aber auch passieren, dass einfach plötzlich ein klarer Cut kommt von der Geschäftsführung, gesagt wird, so, nee, das gibt's jetzt nicht mehr. Und dann wird das eben auch so akzeptiert. Mhm. Das wäre bei uns ja nicht denkbar, würde ich behaupten. Da gäbe es sofort Revolte. Mhm. Aber das wäre dann dort anders und das ist vielleicht dann auch der Unterschied.
Ich frage jetzt nochmal nach, in der Mongolei ist es euch wahrscheinlich weniger begegnet, oder das ist jetzt auch wieder mein Klischee-Denken. Kann man das sagen, das ist vielleicht ein Kind der modernen, was heißt modern, ist auch schon wieder schwierig, naja, bleiben wir mal dabei, der modernen Welt, solche Arbeitsformen, oder wird überhaupt über das Thema, wie arbeiten wir zusammen, auch in Ländern, in Regionen gesprochen, die nach unserem Verständnis sich vielleicht noch mit ganz anderen Themen sonst beschäftigen müssen?
Also mit einem großen Sprung nach Afrika, nach Nigeria würde ich gerne sagen, ja. Auch in Ländern, die wir noch vielleicht anders einschätzen, auch anders einstufen würden, geht es sehr intensiv darum, wie die Zukunft der Arbeit gestaltet werden kann. Gerade in Kulturen, wo die Menschen sehr jung sind, wie ja auf dem afrikanischen Kontinent in der Regel der Fall ist, haben wir gemerkt, dass geguckt wird mit allen Mitteln, was können wir tun, wie können wir uns verbessern. In Lagos haben wir ein Unternehmen kennengelernt, Magic Carpet Studios, die Animationsfilme machen, die halt gesagt haben, wir haben gerade eben noch nicht diese Budgets, uns irgendwie gute, teure, externe Weiterbildung einzukaufen. Wir brauchen aber die Weiterbildung, weil sich alles so schnell verändert. Und die haben angefangen zu sagen, wir machen interne Lernformate. Personen schlauen sich auf und teilen intern dieses ganze Wissen, und zwar jede Woche, um einfach viel schneller miteinander zu lernen. Und dort wurde sehr, sehr bewusst darüber nachgedacht, wie soll eigentlich unsere Arbeit gestaltet werden. Und das ist ein Phänomen, ich würde behaupten, ganz frech. Das haben wir überall, zum Beispiel in Afrika, kennengelernt und waren sehr begeistert von der Dynamik und der Kraft, die dort von den Menschen reingesteckt wird.
Ich hatte das zwar für ein bisschen später gepackt, aber es passt jetzt an der Stelle. Fiel der Begriff New Work oder unter was wird das apostrophiert?
New Work ist ein Begriff, den prägen wir in Deutschland, vielleicht noch ein bisschen in Spanien, in den USA auch noch ein bisschen, aber sonst ist es Future of Work weltweit. Ist tatsächlich ein Begriff, auch der Friedrich Bergmann als Begründer der New Work Bewegung ist eher weniger bekannt, aber viele Aspekte, die er sagt, also Demokratisierung, neue Aufteilung von auch Formen, eine Haltung zur Arbeit zu bekommen oder eine andere Haltung zur Erwerbsarbeit zu erhalten. Das ist da, das ist alles vorhanden. Deswegen haben wir ja auch in unserem Buch diese neuen Modern Work Prinzipien aufgegriffen. Und aber die Begrifflichkeit ist kein Begriff weltweit.
Das würde ich ehrlicherweise auch genauso teilen. Jetzt nochmal mit meiner kleinen Austin-Experience hier. Es gab irgendwie 1600 oder noch mehr Vorträge, Panels, was auch immer. Und nicht eine einzige hatte den Titel New Work, nicht einer. Weder im Titel noch im Untertitel noch im Fließtext. Und trotzdem natürlich viele, die sich mit dem Thema Future of Work oder Modern Work beschäftigt haben. Jetzt sind wir da so ein bisschen inhaltlich schon eingestiegen. Ich würde trotzdem gerne nochmal zurück, so nach meiner Reise. Wie gesagt, wir können nicht alle 55 Länder. Wir waren jetzt im Osten, wir waren also waren in Asien unterwegs, wir waren in Afrika. Schloss sich Afrika in der Zeit chronologisch an Asien an oder wie seid ihr gereist?
Nee, wir sind von Asien dann über einen Monat Bali, Buchschreiben, Vacation, nach Ozeanien, nach Australien und sind dann über den Nahen Osten wieder zurück gen Europa, um von dort dann aus die zweite Tour nach Afrika zu starten.
Hattet ihr da einen Zwischenstopp nochmal in Deutschland oder hat sich das quasi, ja.
Dadurch, dass Nils in Jordanien den Antrag gemacht hat, haben wir unseren Familien versprochen, wir heiraten zumindest im Heimatland.
Da gab es einen wichtigen Grund. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Und dann seid ihr wann Richtung Afrika aufgebrochen? Kurz vor Corona vermutlich, oder?
4 Monate vor Corona-Ausbruch in Europa, ja.
Und dann ging es zurück. Ihr habt das ja eben schon ein bisschen geschildert. Also ihr wart dann, wie lang war dann die erste Etappe? 14, 15 Monate oder wie viel?
Nee, die erste Etappe war 11 oder 12 Monate. Und die zweite war dann Corona-bedingt abgebrochen, ich glaube 4 Monate, 4,5 Monate.
Also alles
Monate.
Zusammen so 15, 16 Monate, ja, mit der Unterbrechung.
Genau.
Ja. Jetzt wart ihr wieder in Deutschland. Wie lange wart ihr dann da quasi zwangsgeparkt? Oder war es eher auch so, dass ihr gesagt habt, wollen wir wirklich nochmal los? Oder war das von Anfang an klar?
Das stand nie in Frage.
Also ihr habt die Tage gezählt.
Ja, also wir haben, wie ich fand, wir haben die Pandemie gut genutzt. Das ist ja auch das Buch zur ersten Tour, also über die 26 Länder entstanden, die Modern Work Tour. Und dann war aber auch ganz klar, oh, jetzt haben wir die Modern Work Prinzipien, das haben wir gelernt, das haben wir erfahren. Ist das denn in Amerikas auch der Fall? Und da war dann natürlich die Neugierde so groß, dass wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall in den Süden Amerikas, nach Zentralamerika und nach Nordamerika, um zu gucken, gibt es weitere Prinzipien oder bestätigen sich die Prinzipien?
Okay, also das heißt, da wart ihr dann mutmaßlich oder so, wie es sich anhört, tatsächlich wesentlich strukturierter nochmal, also mit einem Set an Fragen kann ich mir auch total gut vorstellen. Trotzdem nochmal diese Zwischenphase. Man kommt ja verändert von so einer Reise zurück. Ihr wart dann in Summe 16, 17 Monate unterwegs. Wie habt ihr euch in diesen ersten 16 Monaten als Mensch verändert oder habt ihr euch verändert?
Also ich bin mutiger geworden und ich bin resilienter geworden. Bestimmte Sachen denke ich so, oh, okay, durchatmen, angucken und dann kriegen wir das hin, wo ich wahrscheinlich Schnappatmung vorher bekommen hätte. Also resilienter und mutig.
Mutiger. Und bei Denise?
Genau, wenn ich bei mir drüber nachdenke, also ich habe, glaube ich, viel mehr noch gelernt, einerseits in Extremsituationen einen ruhigen Kopf zu behalten. Also habe mich kennengelernt, wie ich in absoluten Extremszenarien einen Fokus für mich gewinne, den ich so gar nicht kannte, dass ich ihn habe. Das war echt richtig, richtig stark. Also da habe ich mich selber quasi echt neu kennengelernt. Und das andere war, für mich gab es vorher so rund um die beiden Begrifflichkeiten Leistung und Disziplin, wie wahrscheinlich bei den meisten deutschen Menschen, eher negative Gefühle zu. Und auf der Tour hat sich das für mich komplett um 180 Grad gedreht. Spannend. Denn wir haben ja uns für einen Lebensstil, für einen Lifestyle entschieden, der sehr viel Aktivität und Proaktivität braucht. Mit dem Arbeiten remote mit unseren Kundinnen vor Ort, die Treffen und die ganze Reiseplanung und das Reisen selber letztendlich auch. Und haben für uns gemerkt, dass wir einfach Kräfte in uns erwecken und entdecken, die wir vorher noch gar nicht kannten. Also wir waren ja einen Monat auf Bali und haben dort ja in diesem Monat nicht einfach mal entspannt und am Strand gechillt, sondern haben einfach echt einen Monat Buchsprint durchgezogen, haben und damals unser erstes Buch, The New Work Hacks, geschrieben und haben einfach gemerkt, wenn der Sinn da ist, dann kann man sowas wirklich durchziehen mit dieser unglaublichen Disziplin. Und für mich war es einer der besten Monate meines kompletten Lebens, obwohl wir dort so viel getan haben und kein Mal am Strand auf Bali war, als so ein kleiner Funfact am Rande. Na, insofern, das habe ich schon gemerkt, das wäre vor der Tour nicht so gewesen. Und eben diese Kräfte in mir selber zu entdecken, das ist was ich auch wirklich anderen Menschen, welche Kräfte auch immer diese entdecken können, sehr wünsche, wenn sie mal aus ihrer gewohnten Manier hinausgehen und einfach auch ganz neu herausgefordert werden.
Das finde ich sowieso, weiß nicht, ob euch das auch so geht. Es gibt Menschen, also bei allem Respekt, da schaue ich manchmal drauf und denke, wie schaffen die diesen einen Tag so zu füllen? Ja, also da bin ich vom Beobachten schon müde, weil ich das einfach unfassbar finde, was Menschen in einen Tag bringen. Und ich kenne aber auch genau das Gegenteil. Also wo ich sage, okay, so viel Gleichförmigkeit, so ein geringes Maß an, sagen wir mal, Aktivität würde mich auch auf einer anderen Ebene wieder fordern. Und das kann ja nicht alles nur qua Persönlichkeit zugeschrieben sein. Also ist das vielleicht was, was ihr so mitnehmen würdet, dass ihr sagt, das ist ein Feld, was sich jeder für sich erschließen kann, so durch mehr Aktivität auch mehr Energie zu kriegen. Also nicht, ich habe per se, per Geburt, per Persönlichkeit mehr Energie, deswegen mache ich mehr, sondern vielleicht genau andersrum, weil ich mir mehr zutraue, mehr vornehme, schließe ich an ganz andere, ich sag mal, Energiepotenziale an.
Auf jeden Fall. Also hier Stichwort auf jeden Fall Proaktivität. Ja, also für uns ist New Work, Modern Work ganz stark verbunden mit der Begrifflichkeit proaktiv sein. Also nicht dieses Reizreaktion im Reaktiven zu verbleiben, oh, weil es mir gerade so schlecht geht oder weil das Wetter gerade nicht gut ist, geht es mir auch schlecht, sondern einfach auch zu gucken, okay, was kann ich ändern? Wo kann ich beitragen? Wo möchte ich aber auch beitragen? Was sich ja auch sehr gut koppelt an Fridjofs Aussagen und Appelle hinter dem New Work-Gedanken. Und auf der anderen Seite aber auch die Unterscheidung zwischen diesem blinden Aktionismus, dass man macht, rennt und dann völlig ausgelaugt ist. Ne? Also Proaktivität ist eine bewusste Aktivität seiner selbst und seiner Umgebung. Und das wahrzunehmen für sich selber, aber auch für andere, das ist, glaube ich, das ist etwas, was auch für uns in Deutschland ganz, ganz wichtig werden wird.
Wenn wir jetzt mal die beiden Reisen, also es waren ja, glaube ich, wart ihr zweimal unterwegs oder dann nochmal? Ich glaube, ich habe jetzt dreimal sogar. Ah, okay. Also das heißt, erst die erste große mit dieser Unterbrechung, zählt ihr das als ein oder als zwei?
Für uns sind das tatsächlich zwei, weil wir halt zwischendurch in Deutschland gewohnt haben. Deswegen sind es insgesamt drei Touren.
Gut. Und dann kam ja nochmal der große Block mit USA und Mittel- und Südamerika. War das für euch nochmal eine ganz andere Qualität des Reisens? Wenn ihr das jetzt mal so gegenüberstellt, vielleicht ein gereifteres Reisen, vielleicht aber auch genau nicht?
Also ich würde schon sagen, es war ein deutlich erfahreneres Reisen schon. Wir haben uns auch mehr vorbereitet auf bestimmte Regionen, wo wir wussten, die sind einfach auch vielleicht etwas gefährlicher. Und haben uns aber auch inhaltlich anders vorbereitet. Und was ich ganz spannend fand, dadurch, dass wir uns natürlich in der Zwischenzeit auch weiterentwickelt haben, mehr Kunden haben, waren wir halt sowohl von unserer Arbeit mit Movomind zu Hause einfach deutlich beschäftigter und hatten gleichzeitig aber auch den Anspruch, vor Ort noch spannendere Treffen zu machen, weil wir jetzt natürlich echt quasi Blut geleckt hatten. Und letztendlich haben wir sowohl mehr gelitten, zum Beispiel mit den über 400 Stunden in den Bussen sitzen, weil wir alles auf dem Landweg gemacht haben, und haben uns aber auch gleichzeitig, weil wir einfach so fleißig waren, auch einfach deutlich größere und damit auch häufig schönere Airbnbs gegönnt, in denen wir eben auch den Raum hatten, einfach parallel in zwei Räumen gute Arbeit mit unseren Kundinnen zu machen. Insofern sind einfach, ich glaube, bei der dritten Reise ist alles etwas extremer geworden, könnte man vielleicht so sagen, oder ausdefinierter geworden, weil wir halt auf unseren Erfahrungen aufgebaut haben.
Ja, das kann ich mir total vorstellen. Und bei mir liegt jetzt schon fast die Frage auf der Zunge, wann kommt die vierte Reise? Aber die bewahren wir uns mal ein bisschen vor. Jetzt hört sich das ja alles sehr, sehr schön an. Was ich bisher fast noch gar nicht gehört habe, bis auf diese eine kleine Geschichte mit den Maden und die Geschichte mit den mit der Zusammenfassung bei der chinesischen Konferenz. Es gab doch sicherlich auch mal Momente, wo ihr gesagt habt, seriously, warum tun wir uns das an? Oder, also jetzt mal Hand aufs Herz, gab es diese Momente? Wir wollen sie gerne hören.
Na klar gab es diese Momente. Also wir streiten wie jedes andere Paar auch. Wir kommen an die Grenzen unserer Kräfte. Und ich glaube, ich hatte während dieser 44-Stunden-Fahrt von Ecuador nach Kolumbien, da hatte ich auch auf jeden Fall einen Tiefpunkt. Aber viel schlimmer hat es ja Nils eigentlich noch getroffen nach dieser Fahrt.
Ich habe die Krätze bekommen auf der Fahrt. War auf jeden Fall ein Lowlight. Aber auch da wieder, und Jule, das finde ich ist irgendwie das Spannende, wenn man mehr und mehr erlebt, auch da wieder mit diesem Lowlight. Statt 22 Stunden waren wir 44 Stunden unterwegs, inklusive Krätze kommen. Und aufgrund dessen, dass wir so viel Verspätung hatten, war unser gesamter Erholungspuffer weg und ich bin tatsächlich 5 Minuten nach Ankunft in ein Leadership-Coaching gegangen.
Mit Krätze.
Mit Krätze, welches richtig gut lief. Und das Glück war, wir wussten da noch nicht, dass es Krätze ist, wäre ich ins Bett gegangen, hätten wir überall die Krätze-Milben gehabt. So sind wir ganz gut davon gekommen. Ein Beispiel, an das ich denken muss, an Lowlights, war tatsächlich eine Überfahrt auf den Philippinen von einer zur anderen Insel, wo das große Schiff voll war und wir ganz gut, glaube ich, mit auf so ein kleines Bötchen mit ein paar anderen Menschen gegangen sind und es Taifunwarnung gab und das Meer eh schon relativ wild war. Und während wir da auf diesem Boot saßen und der Motor noch nicht so ganz wusste, ob er durchhalten will oder nicht, sind die Sitzbänke, die zwei einzigen, die es gab, quasi abgebrochen und angebrochen. Das heißt, wir konnten nicht mehr wirklich sitzen. Alles war schon überschwemmt, das komplette Gepäck durchnässt, wo wir schon auch überlegt haben, okay, warum machen wir das Ganze nochmal? Das heißt, solche Momente gab es auf jeden Fall schon auch. Sie waren in der Regel eher auf das Reisen bezogen als auf die Treffen. Mhm. Das finde ich, kann man ganz klar sagen. Bei den Treffen war vielleicht das Komischste sowas wie, dass wir uns im Senegal getroffen haben mit einem Unternehmen und die überhaupt kein Englisch gesprochen haben. und wir wirklich sehr, sehr rudimentär nur Französisch sprechen, beziehungsweise ich. Aber das war jetzt nicht schlimm. Das war eher irgendwie amüsant und auch ein bisschen lustig.
Genau, also wir hatten keine Lowlights auf den Treffen selber. Es gab vielleicht mal das eine oder andere Unternehmen, wo wir gesagt haben, ob das jetzt so New Workig ist, müsste man mal gucken. Aber auch hier wieder die Positivwendung. Sie haben auf unsere Ansprachen, auf unsere Einladungen reagiert. Und auch das ist ja schon mal etwas, wenn es darum geht, eben zu schauen. Genau, so eine Offenheit, ein Interesse zu haben. Und das ist, denke ich, auch vor allem key an der Stelle.
Aber was ihr eben so schildert, das sind ja zum Teil auch wirklich richtig existenzielle Ängste. Also die Situation, was ihr schildert, da diese Bootsüberfahrt. Und also für mich würde es jetzt auch schon Grätze ehrlicherweise in meinem persönlichen Komfortumfeld komplett ausreichen. Und aber jetzt ernsthaft, ist es ein Thema, wo ihr heute anders drauf schaut? Also wirklich auch, wie gehe ich mit Risiken um? Wie gehe ich mit Gefahren um? Ich meine, Reisen schwingt immer auch mit, dass ich mich in ein kleines Abenteuer begebe. Guckt ihr da anders drauf? Seid ihr heute vorsichtiger oder vielleicht sogar noch wagemutiger? Was hat das mit euch so gemacht, dieses Unterwegssein?
Also ich sag immer, wir sind mutiger geworden, aber nicht leichtsinniger. Also wenn wir so bei uns in den Freundeskreis hineingefragt haben, die auch in Südamerika und in Zentralamerika unterwegs gewesen sind, da sind wir, glaube ich, mit die Einzigen, die nicht überfallen oder ausgeraubt worden sind. Was aber auch dazu geführt hat, also wir haben uns vorher beschäftigt in Honduras, was bedeutet Instant Kidnapping und wie verhält man sich eigentlich, wenn man in eine solche Situation kommt? Beim Reisen an sich, wir drehen uns einfach nicht weg von unserem Gepäck, sondern wir drehen uns so mit dem ganzen Körper, dass wir unser Gepäck immer auch im Blick haben. Und so, das sind so Kleinigkeiten, mit denen wir angefangen haben zu spielen, uns auch vorher zu erkundigen und einfach auch auszutesten. Also von daher, wir sind, glaube ich, mutiger geworden, aber definitiv nicht leichtsinniger, weil Leichtsinn endet ganz schnell auch in tragischen Erlebnissen.
Ist euch da was begegnet? Also ihr selbst seid ja gut verschont geblieben, abgesehen von, wir sprachen drüber. Aber habt ihr unterwegs auch Geschichten erlebt von Menschen, die vielleicht weniger gut davongekommen sind?
Also weniger gut davongekommen fällt mir gerade nicht ein. Ich würde eher einfach auch, um ein realistischeres Bild zu geben, einfach noch eine Leichtsinns-Anekdote von uns erzählen, die auch ziemlich bescheuert war. Wir hatten uns ja in der Mongolei festgefahren auf so einem eigentlich ausgetrockneten See, der dann doch nicht so ausgetrocknet war und das wirklich nicht einfach war, weil wir seit 2 Tagen niemanden gesehen hatten. Es einfach klar war, wir haben zwar noch einiges an Wasser, aber wir müssen den Wagen hier echt rauskriegen. Und das Leichtsinnige war nicht das war auch leichtsinnig, aber es wurde dann noch leichtsinniger in Westaustralien. Hatte ich dann dieselbe gute Idee, das wieder zu tun und diesmal auch geprüft mit meinem Fuß. Nähe wirkte wieder sehr trocken, lass uns reinfahren und diesmal haben wir uns wieder festgefahren und kamen aber nicht alleine wieder raus. Und dann wird es sofort relativ existenziell natürlich, ne, weil man sich mit seinen Grundängsten sofort beschäftigt und konfrontiert sieht. Insofern, da war dann doch ein bisschen Leichtsinn da. Er wurde danach wirklich besser, weil ich Anna versprechen musste, nie wieder auf ausgetrocknete Seen zu fahren. Genau, aber das kann dann einfach schon passieren und da kann man dann einfach glücklich sein, dass so eine Zweiterfahrung an Leichtsinn in dem Fall einem trotzdem am Ende ein gütiges Ende gibt. Und eine Portion Glück, ich glaube, das ist so, was wir auch gelernt haben, ist an vielen Stellen auch immer mit dabei. Weil es kann immer davor oder danach ganz anders aussehen. Das haben wir in bestimmten Regionen erlebt, bezüglich Proteste, wo wir einfach 3-4 Wochen davor oder danach nicht hätten da sein können. Das heißt, dieser Mix aus sich gut vorbereiten, mutig sein, damit man auch wirklich was erlebt. Und dieses Quäntchen Glück, was einfach dazugehört, ich glaube, das macht dann so ein wirklich spannendes, abenteuerliches Leben unterwegs aus.
Wir haben das Problem ist wirklich, ich könnte euch 3 Stunden, glaube ich, hier Fragen stellen und ich muss mich jetzt echt hier so ein bisschen steuern, dass wir nicht total zeitmäßig aus dem Ruder laufen. Aber trotzdem würde ich ganz gerne noch mal so ein paar inhaltliche rein Tieftaucherchen machen oder kleine Taucherchen. Wir haben ja jetzt schon viel über die Arbeitsweisen gesprochen, also was ihr da erlebt habt. Und vielleicht greifen wir noch mal so 1-2 Themen inhaltlicher Art und Weise auf, weil das könnte ich mir vorstellen, dass das ja auch vielleicht implizite Forschungsfragen waren. Also ich nehme mal ein Themenfeld, zum Beispiel Digitalisierung. Was ist euch da begegnet? Ist jetzt natürlich sehr high level, aber vielleicht könnt ihr ein besonders gutes oder ein eher überraschendes Erlebnis schildern oder vielleicht irgendwie eine Erkenntnis, die ihr gewonnen habt, was ihr so vielleicht auch nicht erwartet habt auf der Reise.
Also mein erster Gedanke ist, entgegen der Annahme funktioniert das Internet in vielen afrikanischen Ländern besser als bei uns, wenn man außerhalb der Hauptstadt, also außerhalb einer Stadt fährt. Und Mobile Money, also quasi entweder mit Karte beziehungsweise eben mobiler Transfer ist so viel gängiger, als es bei uns immer noch ist. Und da sind die weiter und da sind sie offener.
Und ansonsten kommen mir jetzt vor allen Dingen diese Bubbles, moderne Arbeit, wo einfach Digitalisierung extrem gut klappt. Also so, ich denke gerade so an Bolivien, wo wir in La Paz und Santa Cruz de la Sierra waren. Dort war alles digital, alles sehr schnell. Ich denke an Ruanda, wo man schneller ein Business aufsetzen kann als in den meisten europäischen Ländern, weil sie gesagt haben, wir wollen ein zentraler Punkt in Afrika werden für Business. Das heißt, hier gibt es plötzlich viel weniger Schranken als bei uns in Deutschland beispielsweise. Und schon kann richtig gut, richtig schnell ein neues Unternehmen aufgezogen werden. Und da kann man sich dann schon auch so ein kleines Scheibchen von abschneiden, wenn einfach Hürden runtergesetzt werden in Verbindung mit einer guten digitalen Infrastruktur.
Was ist überhaupt? Das wäre nämlich auch so ein inhaltlicher Lehr zum Thema unternehmerisches Denken. Da stehen wir ja auch nicht gerade in dem Ruf, die allermutigsten und wagemutigsten und kreativsten zu sein. Vielleicht ist das richtig, vielleicht nicht. Wie wäre da so euer Resümee, wenn ihr das mal vergleicht? Wie sind wir Deutschen in Sachen Entrepreneurship und Unternehmertum unterwegs?
Also für mich war entscheidend der Aspekt, dass wir in Deutschland immer noch nicht mutig genug sind zu scheitern. Also dieses, ich hab eine Idee, ich probiere das aus und es klappt nicht und dann wende ich mich etwas Neuem zu. Das ist ja fast verpönt bei uns hier. Und das ist woanders tatsächlich ganz anders. Und dadurch entstehen mehr Möglichkeiten und die Menschen lernen schneller und intensiver, auch für Zukünftiges. Und ja, das wäre mein größter Punkt hier für Deutschland.
Ein anderes Thema, um nochmal eine dritte Bubble ganz kurz. Das ist jetzt wirklich oberflächlich, aber trotzdem würde ich es gerne mal ein bisschen antitschen. Was ist euch in Sachen Nachhaltigkeit begegnet? Das sind ja Themen, mit denen wir uns als Menschheit jetzt auseinandersetzen müssen, die wir hier in Deutschland sehr, sehr stark diskutieren. Was habt ihr da erlebt auf euren Reisen?
Wir haben da wirklich alle Extreme kennengelernt. Wenn ich an Singapur denke, die ja eine unglaublich saubere Stadt ist, Stadtstaat ist, da gab es gar keinen Müll. In Ruanda, der Hauptstadt Kigali, sind Plastik, also Einwegplastik, ist dort komplett verboten. Das heißt, am Flughafen muss man sein Gepäck auspacken. Alles an Einwegplastik kommt gar nicht ins Land rein und dann darf man dort erst rein. Das heißt, es ist die sauberste Stadt Afrikas und es ist total schön, einfach zu sehen, wie das alles sofort verändert. Denn wir waren natürlich auch in ganz vielen Regionen dieser Erde, wo vor allen Dingen der Plastikmüll erschreckend ist, wo überall Plastik rumliegt, wo überall Vermüllung stattfindet, wo auch keine Infrastruktur da ist, dass beispielsweise, falls es Mülleimer gibt, diese auch regelmäßig entleert werden können. Das heißt, da habe ich vor allen Dingen gemerkt, Das eine ist, dass das Bewusstsein fehlt, weil man früher eben das in Bananenblättern eingepackte Essen quasi einfach danach, ne, die Verpackung einfach entsorgen konnte. Das heißt, das Wissen fehlt und auf der anderen Seite fehlt eben auch wirklich die richtige Infrastruktur, das wirklich gut anzugehen. Und die Vermüllung unserer Erde ist wirklich so mit der traurigste Aspekt, würde ich sagen, den wir erlebt haben.
Und der zweittraurigste ist der Verkehr. Also der Verkehr in großen Städten, das Bewegen von Menschen von A nach B, da brauchen wir neue Konzepte. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel auch in Südamerika und auch in Afrika dieses Leapfrogging einfach viel stärker machbar ist als dann bei uns, obwohl wir eigentlich die Automobilindustrie oder das Land der Automobilindustrie sind. Wir brauchen da neue Konzepte, denn das geht gar nicht. Also es ist nicht anwendbar, dass wir 3 bis 4 Stunden innerhalb einer Stadt manchmal brauchen.
Du hast das Leapfrogging angesprochen. Also das heißt, würdet ihr sagen, dass wir auch vielleicht auch beim Thema Nachhaltigkeit oder auch bei anderen großen Themen sowas sehen, wie dass Entwicklungszyklen übersprungen werden, dass man vielleicht, was wir jetzt hier in Deutschland mühsam von einem Stückchen zum nächsten uns nach oben entwickeln, dass vielleicht in anderen Kontexten ganze Stufen übersprungen werden, also Stichwort Afrika, gar nicht erst groß sich mit dem Festnetz rumschleppen, ja, sondern gleich von keiner Telekommunikation hin in Mobilfunk. Sind das Dinge, die ihr auch als Phänomen in anderen Ländern seht für andere Themen? Fällt euch da was auf oder ein?
Also was wir zum Beispiel gesehen haben, ist in bestimmten Ländern, dass direkt Arbeitsorte geschaffen werden, wo Unternehmensmitarbeitende dezentral arbeiten können. Beispielsweise, um halt nicht durch die ganze Stadt zu fahren und trotzdem an einem Ort sein zu können, der nicht zu Hause ist. Das fanden wir total inspirierend für all die Menschen, die nicht so einen weiten Arbeitsweg haben wollen und trotzdem Gemeinschaft brauchen. Und ich glaube, gerade unserer hybriden Arbeitswelt, in der wir jetzt stecken, darf es hierzu wirklich noch mehr Konzepte geben. Und da merken wir auch, da ist Deutschland doch so ein bisschen am Schwanken, ist unser Eindruck, so von diesem Extrem, okay, alle müssen ins Homeoffice zu, oh, jetzt geht's auch anders, alle zurück, wollen sie gar nicht so richtig, was machen wir denn da? Da hatten wir den Eindruck, dass woanders da sehr viel konstruktiver mit den Mitarbeitenden einbindend über gute Ideen nachgedacht wird. Und merken auch, wenn wir dazu beraten in Deutschland, dass da sehr wenig Klarheit so herrscht, wie man es eigentlich machen möchte und noch nicht ganz so viele Ideen, wie man eben jetzt wie einbindet, weil das als eine reine Top-Down-Entscheidung zu machen für die Mitarbeitenden ist wahrscheinlich nicht die beste Idee.
Entweder oder ist hier viel verbreiteter als sowohl als auch.
Und auch wieder das, was du eben sagtest, auch Anna, das eher Reaktive. Ja, dass man so abwartet, wo geht das Pendel hin, schwingen wir auf die Seite oder auf die Seite, statt zu sagen, vielleicht gibt's ja noch ganz viel andere Seiten, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben und die wir uns aber proaktiv mal entwickeln könnten. Ich habe jetzt schon mit mir einen Vertrag geschlossen, ihr kommt einfach nochmal und dann gehen wir mal schön in alle inhaltlichen Aspekte noch rein, weil ich glaube, da gibt's noch ganz, ganz viel. Wir haben schon ein paar so Zwischenresümees gezogen. Gibt's vielleicht auch noch so eine Frage, die für euch auf euren Reisen unbeantwortet geblieben ist? Ich würde mal sogar tippen, vielleicht sogar mehrere, aber gibt es so ein Thema, so eine Frage, an der ihr beide immer wieder vorbeikommt und sagt, da haben wir eigentlich noch gar nicht so eine richtige Antwort unterwegs drauf bekommen? Und wenn ja, was wäre die Frage?
Für mich ist es auf jeden Fall die Frage, dieses Spannungsfeld zwischen Verantwortung übernehmen und seine Freiheit genießen. Das ist so, wo ich jedes Mal drüber stolper, dass ich bin manchmal irritiert, dass Menschen eine Freiheit verlangen und erwarten, aber sich sehr schwer tun, damit Verantwortung zu übernehmen. Und das ist etwas, da möchte ich gerne weiter auch dran arbeiten und noch mehr lernen, weil ich das unglaublich spannend finde.
Ich rede ja hier sehr oft über den Widerspruch aus Autonomie auf der einen Seite, eine Freiheit, und auf der anderen Seite der Wunsch nach Eingebundensein oder auch nach Gemeinsinn. Geht das so in die Richtung, auch Verantwortung dafür zu übernehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur Gemeinschaftssinn, sondern eben auch zu gucken, was möchte ich hier und wofür stehe ich ein? Denn das kommt mit der Freiheit. Also Freiheit kann ich nicht gestalten, wenn ich nicht weiß, was möchte ich, was liegt mir, worin bin ich gut, was möchte ich weitertreiben. Und das finde ich eben ist etwas, was wir lernen dürfen, sollten. Und da einfach auch noch mehr zu erfahren. Warum ist das so, dass Menschen vielleicht keine Verantwortung übernehmen wollen, aber auf der anderen Seite bestimmte Freiheiten erwarten? Mhm.
Und so richtig gut zusammen geht's nicht. Und der Mensch ist ja, wie wir wissen, voller Widersprüche. Und da wird's ja immer interessant. Hast du auch so eine Frage, Nils, oder teilst du diese Frage?
Also meine Frage, die ich ergänzen möchte, ist rund um, wie können wir uns alle noch mehr als Weltgemeinschaft sehen, die es schafft, die größten Herausforderungen, die wir haben, gemeinsam anzupacken. Denn wir haben diese Herausforderungen überall gesehen. Wir haben sehr ähnliche Gespräche an unterschiedlichsten Orten dieser Erde geführt, rund um Diversität, rund um Klima, Gerechtigkeit und Umgang damit. Und mein Eindruck ist, dass wir die globale Vernetzung, die haben wir de facto. Wir nutzen sie aber nicht so, wie wir sie nutzen könnten. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir uns alle mehr als Weltenbürger verstehen. Ob wir nun die Welt bewandert haben oder nicht, ist dafür völlig egal. Denn wir können jederzeit mit einer Person von der anderen Seite der Erde in Kontakt treten, wenn wir möchten. Und ich glaube, wenn wir uns mehr so verstehen, dann haben wir auch noch mehr Möglichkeiten, gemeinsam diese großen Herausforderungen anzupacken. Denn wenn wir immer nur im Klein-Klein in unserem eigenen Alltag versinken, dann werden wir das nicht schaffen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir da wirklich größer gemeinsam denken. Und das ist wirklich schwierig.
Ihr habt ein Buch geschrieben. Das heißt, eure wichtigsten Erkenntnisse sind darin festgehalten. Aber das ist ja trotzdem wahrscheinlich nur ein Müh. Gut, es gibt euren YouTube-Kanal und so weiter. Wie sorgt ihr sonst für Dokumentation? Oder anders gefragt, ist da noch was im Köcher? In Sachen Dokumentation und Verarbeitung der Erkenntnisse. Frage für eine Freundin.
Na, auf jeden Fall ist was im Köcher. Da ist so viel, was wir erlebt haben, was wir gerne teilen möchten, wo wir glauben, da können Menschen von lernen, Impulse bekommen, Inspiration bekommen. Also auf jeden Fall. Aber, und das dürfen wir dir ja auch schon verraten, wir denken aktuell nicht an ein drittes Buch, sondern wir haben ganz viel Bewegmaterial. Wir haben die Reise dokumentiert auf Video, wir haben die Interviews, die Gespräche zum Teil mitgefilmt und da arbeiten wir aktuell an einer Dokumentation.
Sehr gut, sehr gut. Wie weit seid ihr da gediehen?
Da sind wir tatsächlich noch relativ am Anfang. Das liegt vor allem daran, weil wir ja jedes Mal unsere Wohnung wieder aufgelöst haben und wieder neu eine Wohnung finden und einziehen mussten. Das heißt, neben der normalen Arbeit war das der Hauptfokus. Jetzt, wo wir wieder quasi in unserer Wohnung angekommen sind, kommen genau für Q2 solche Themen in den Vordergrund. Insofern, wenn irgendwer gerade zuhört und eine blendende Idee hat, wie wir das bei Netflix gut unterkriegen beispielsweise, darf sich sehr gerne über Jule bei uns melden.
Okay, wir packen es gerne in die Shownotes. Selbstverständlich auch sämtliche Links zu euren Kanälen und zu euren Buch. Und wann geht die nächste Reise los?
Das Konzept der Modern Work Tour ist ja jetzt an sich mit der Fragestellung, mit der wir losgefahren sind, nämlich wie wird weltweit gearbeitet, ist an sich erstmal abgerundet. Mhm. Also der Kreis ist gerade rund. Wir waren einmal auf allen Kontinenten, haben geguckt. Die Wanderlust hört aber nicht auf. Mhm. Also von daher, wir können ja noch nicht sagen, wann wir wieder losfahren, nur dass wir losfahren. Aber ich glaube, dass sich das Konzept ein wenig verändern wird in Zukunft.
Das glaube ich auch. Das wird ja mit jedem Schritt, wird es ja vielleicht reifer, auch durchdachter, überlegter, im Guten wie im auch im Anspruchsvollen, sagen wir es mal so. Und das ist eine gemeine Frage. Ich stelle sie trotzdem, wenn ihr euch ein Land aussuchen müsstet, wo ihr gerne sehr lange, ich will mal nicht das Wort für immer sagen, leben wollen würdet, was wäre das?
Wir haben da interessanterweise echt einen gemeinsamen Favoriten. Das ist schon mal ganz gut, glaube ich.
Vor allen Dingen als Ehepaar.
Ja, genau. Und das wäre bei uns tatsächlich Südafrika. Das war ja der Abschluss unserer Reise. Und wir haben dort einfach irgendwie uns selber nochmal ganz anders erlebt und gespürt und Ich glaube, es ist einfach ein Land, das ganz viel Magie, ganz viel Schönheit, ganz tolle Menschen hat. Und neben dem, dass es ein kosmopolitischer Hotspot ist, beispielsweise mit Kapstadt und Johannesburg, bietet es einfach wirklich auch einen ganz tollen Lebensstil als Möglichkeit. Insofern wäre es wahrscheinlich Südafrika.
Und der Claim ist ja auch sehr passend für euch. The whole world in one country. Ja. Also das trifft ja logisch, dass ihr da hin wollt. Beim nächsten Mal würde ich gern mit euch auch nochmal ein bisschen eintauchen in das ganze Thema. Wie geht man auch mit, auch Stichwort Südafrika, politischen Schwingungen, mit gesellschaftlichen Phänomenen um? Das ist ja auch eine riesen Bubble. Bleiben wir aber jetzt erst nochmal auf den allerletzten Metern bei der Frage, wenn ihr vielleicht so die perfekte Arbeitswelt basteln wollen würdet, wo, in welche drei Länder würdet ihr Menschen schicken, um sich dort inspirieren zu lassen?
Julia, das ist eine super Frage, die haben wir so noch nicht gestellt bekommen. Willst du starten, Anna?
Mein erstes Land wäre Australien, weil ich da finde, dass die Work-Life-Blending ganz spannend funktionieren mit der Entspanntheit und trotzdem der Wissbegierde der Menschen, die ich sie dort erlebt habe.
Ich würde als zweites Land Brasilien mit dem Fokus auf die Stadt Sao Paulo legen, diese Mega-Metropole mit über 20 Millionen Einwohnern, denn dort passiert ganz viel rund um selbstorganisierte Unternehmen und wir arbeiten ja selber auch mit selbstorganisierten Unternehmen und das ist für mich das Zukunftsmodell. Deswegen wäre Sao Paulo auf jeden Fall ein sehr heißer Favorit.
Und zum Einstieg des afrikanischen Kontinents würde ich Ruanda sagen. Untypisch für Afrika, also durchaus etwas, wo man natürlich immer noch mal genau hingucken muss. Aber Business in Afrika, strukturiert und eben durchdacht, das ist etwas, wo ich sage, Kigali ist sehenswert.
Wer direkt den Oberknaller möchte, geht einfach nach Lagos in Nigeria. Da kriegt man dann die volle Dröhnung an Energie und an kulturellem Wandel mit.
Ja, aber auch ein bisschen Schockmoment, oder?
Natürlich.
Ja. Wow. Jetzt sind sie da, die zwei Abschlussfragen. Wir bleiben mal beim Weltenbürger. Ich spiele ja hier gern mit Gut und Neu. Was wäre das Gute daran, wenn wir das Denken als Weltbürger, das Weltbürgertum etablieren könnten? Was wäre das Gute daran, Nils?
Das Gute daran wäre, dass wir immer auch die anderen mitdenken und trotzdem uns selber weiterhin auch als wichtig empfinden, weil wir einen Unterschied machen können. Und ich glaube, genau dieses Zusammenspiel kann unglaubliche Kräfte eröffnen und ermöglichen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir momentan brauchen. Ein starkes Ich und trotzdem auch diesen starken Zusammenhalt im Miteinander.
Was wäre das Neue daran?
Das Neue wäre durchaus daran, dass das tatsächlich in Form von Arbeit passiert. Also, dass man das wirklich mit dem, was man tagtäglich mehr als 8 Stunden in der Regel macht, dass man das kombiniert. Wie kann ich dazu beitragen, dass mich meine Arbeit stärkt? Aber auch, wie kann ich dazu beitragen, dass Gemeinschaft dadurch gestärkt wird? Denn da sind wir noch nicht.
Ihr zwei, es war mir ein Jules Verne's Vergnügen, eine wunderbare Weltreise mit euch. Und ich habe wirklich jede Sekunde, jede Minute mit euch genossen rund über den Globus und ganz, ganz viele tolle Einsichten, die ihr hier geteilt habt. Ich bin mir ganz sicher, dass die Hörerinnen und Hörer von Good Work ganz glücklich sind, ob diesem reichen Schatz an Einsichten. Und es ist abgemacht. Knoten ist im Taschentuch, ihr kommt wieder und dann tauchen wir nochmal tief an der einen oder anderen Stelle ein. Für heute erstmal vielen Dank an euch beide. Und weiterhin gutes Verarbeiten eurer ganzen Eindrücke und Einsichten und wieder eingliedern hier in Good Old Germany.
Herzlichen Dank, Jude.
Vielen Dank, Jude. Und auch für die Einladung. Wir kommen sehr gerne noch einmal.
Sehr schön. Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcasts findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.